Im Gespräch.
Herzlich willkommen, sagt Birgit Dahlheimer. Forschung nur im Elfenbeinturm hat mich nie interessiert. So begründet die Afghanistan- und Zentralasien-Expertin Gabriele Rasuli-Palecek, weshalb in ihrem Leben Forschung und humanitäres Engagement meist Hand in Hand gehen. Für ihre Habilitation forschte sie in Flüchtlingslagern in Pakistan und betreute Flüchtlinge aus Afghanistan. In der Türkei recherchierte sie über usbekisch-afghanische Flüchtlinge. In den 1980er Jahren holte sie mit ihrem Mann kriegsverletzte Kinder nach Österreich und half beim Aufbau von Schulen in Afghanistan. Heute forscht sie über afghanische Migrantinnen und Migranten in Wien. Die kürzlich von der Universität Wien emeritierte Sozial- und Kulturanthropologin Gabriele Rasuli-Palecek hat Afghanistan als 19-Jährige auf dem sogenannten Hippie-Trail nach Indien kennengelernt. Das Land wurde zu ihrem Lebensthema. Die aktuelle Lage nach dem Abzug der internationalen Truppen im August 2021 besorgt sie, denn in Afghanistan zeichnet sich eine humanitäre Katastrophe ab. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung leidet Hunger. Bis Ende 2022 werden 97% von Armut betroffen sein. Seit über 40 Jahren sind die Menschen in Afghanistan mit Krieg, Bürgerkrieg und Gewalt konfrontiert. 1973 unterstützen die Kommunisten einen Putsch zum Sturz der Monarchie. Im Dezember 1979 marschiert die Sowjetunion ein. Dann beginnt ein 10 Jahre andauernder Krieg zwischen der sowjetisch gestützten Regierung und den von den USA unterstützten religiösen Freiheitskämpfern, den Mudschahedin. Nach dem sowjetischen Abzug im Februar 1989 kommt es zum Bürgerkrieg. In den 1990er Jahren übernehmen die anfänglich von den USA unterstützten Taliban die Kontrolle über die wichtigsten Regionen und Städte des Landes. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 verweigern die Taliban die Auslieferung von Osama bin Laden. US-Präsident George W. Bush erklärt den Krieg gegen den Terror. Nach einer kurzen demokratischen Phase, in der Afghanistan 2004 eine neue Verfassung erhält, treten ab 2006 die Taliban wieder auf den Plan. Im Mai 2011 töten US-Einsatzkräfte Osama bin Laden. Im Februar 2020 unterzeichnen die USA und die Taliban ein Friedensabkommen. Im August 2021 ziehen USA und NATO ab und die Taliban übernehmen erneut die Macht. Die Folgen spüren vor allem die Frauen, die zunehmend aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden. Österreich solle den Vorschlag des Wiener Bürgermeisters realisieren und gefährdete Frauen aus Afghanistan aufnehmen, meint Gabriele Rasuli-Palecek. Und dass Afghanistan nicht zuletzt auch wegen des Ukraine-Kriegs aus den Schlagzeilen verschwunden ist, sei Anlass zur Sorge.
Sie hören Judith Brandner im Gespräch mit der Sozialanthropologin und Afghanistan-Expertin Gabriele Rasuli-Palecek.
Herzlich willkommen, Frau Gabriele Rasuli-Palecek, Sozialanthropologin, Turkologin, Islamwissenschaftlerin, Expertin für Zentralasien, die Türkei und vor allem auch Afghanistan. Und über das Thema Afghanistan haben wir einander ja vor, ja, es sind mittlerweile schon rund 35 Jahre her, kennengelernt. Da waren Sie meine Gesprächspartnerin für eine Sendung auf dem österreichischen Kurzwellensender damals über das sowjetisch besetzte Afghanistan in den 1980er Jahren. Seither ist sehr viel passiert in Afghanistan und wir versuchen, über die wichtigsten dieser Entwicklungen in der kommenden knappen Stunde zu sprechen. Sie sind 1956 in Linz geboren worden und waren zuletzt Professorin für Sozial- und Kulturanthropologie an der Universität. Seit 2021 sind Sie jetzt emeritiert. Wenn ich Ihre Biografie anschaue, dann würde ich sagen, Sie sind eine Weltenbürgerin. Wenn ich mir allein anschaue, an welchen Universitäten in aller Welt Sie geforscht und gelehrt haben, es ist eine so lange Liste, dass ich gar nicht alle aufzählen kann. Ein paar seien herausgegriffen: UCLA, Kalifornien, Humboldt-Uni Berlin, Universität Yale in den USA, Samarkand State University in Usbekistan, American University Central Asia. Dann waren sie als Lehrende und Forscherin in Almaty in Kasachstan und in der Türkei an Universitäten und Forschungsinstituten. Sie sprechen Englisch, Französisch, Türkisch und Usbekisch. Also die ganze Welt liegt ihnen sozusagen zu Füßen. Ich habe unsere Sendung genannt Faszination Orient und möchte gleich die erste Frage stellen, woher kommt eigentlich Ihre Faszination dieser Region, Türkei, Zentralasien, Afghanistan, und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich damit beschäftigt haben?
Die Faszination zum Orient und speziell zur Türkei und Afghanistan fußt auf meiner ersten Reise, die ich 1975 nach meinem ersten Studienjahr an der Uni Wien absolviert habe, wo ich am Landweg von Österreich zunächst mit dem Zug bis Istanbul, dann mit dem Schiff über das Marmara-Meer bis Yalova, von dort nach Bursa, dann verschiedene Stellen an der Westküste der Türkei, wieder ins Innere über den Iran, nach Afghanistan, von dort dann durch Pakistan durch und nach Indien. Und ich muss sagen, das Land, das mir am eindrucksvollen in Erinnerung geblieben ist, war immer Afghanistan. Und das würde man heute vielleicht nicht mehr vermuten, aber Afghanistan war damals für Frauen, und ich bin mit einer Studienkollegin gereist, wir waren beide 19 Jahre alt, eigentlich ungeheuer sicher. Niemand hat uns belästigt, wir konnten uns überall frei bewegen. Und das hat sich natürlich seither mit dem Einmarsch der Sowjetunion und den darauffolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen dramatisch verändert. Ich habe dann beschlossen, Türkisch zu studieren als Nebenfach, weil ich davon ausgegangen bin, also eine universitäre Laufbahn ist eher schwierig, und mein Berufswunsch war daher, und da gab es noch nicht so viel, Betreuerin für türkische Arbeitsmigranten zu werden. Also ich habe da sehr pragmatisch gedacht und habe dann für meine Doktorarbeit mehrfach in den Sommerferien Feldforschungen in einem Dorf in der Provinz Bursa durchgeführt, wo ich mich beschäftigt habe mit den Auswirkungen der Binnenmigration auf die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen in diesem Dorf. Ich habe mit den Leuten auch auf den Feldern gearbeitet, weil mir ist es auch darum gegangen, herauszufinden, was sind die Frauenarbeiten und was sind die Männerarbeiten, und so bin ich überall mitgegangen, habe dann auch in späteren Jahren in der Schmiedewerkstatt, wo dann die Söhne nicht vorhanden waren und die Ehefrau des Schmieds und ich haben dann da drinnen gearbeitet. Und ich wollte zum Beispiel auch wissen, wie der Ramadan wirkt, und habe dann 3 Tage selber gefastet, und das war im Sommer zur Zeit der Getreideernte, also wo das Dreschen stattgefunden hat, und da ist es sehr, sehr staubig und die Tage sind sehr lang, bis man dann wieder etwas trinken kann. Also das Essen war weniger das Problem. Die Leute haben mich dann oft schon als Teil ihrer Gesellschaft gesehen.
Also das war so eine klassische teilnehmende Beobachtung, genau, nach Claude Lévi-Strauss. Also Völkerkunde, wie man früher gesagt hat, jetzt ist das Sozialanthropologie. Also diese klassische Methode.
Ich habe versucht, sozusagen eher einen Dialog. Also ich habe Ihnen auch von mir erzählt. Ich habe versucht, so eine ganz normale Lebenssituation herzustellen, wie man eben mit einem Nachbarn sprechen würde.
Ich möchte noch ein wenig bei der Reise auf dem sogenannten Hippie-Trail nach Indien bleiben, die Sie gemacht haben. Was war das genau für ein Land, das Sie da vorgefunden haben?
Also die Leute waren ungeheuer freundlich auf der einen Seite, aber eben auch im Unterschied zum Beispiel zum Iran, den ich ja auch auf dem Zwischenstopp bereist habe in verschiedenen Städten, wo immer Trauben von Männern hinter mir her waren und ich daher freiwillig einen Chadur getragen habe. Und was auch interessant war, war, wir haben uns ja abgehoben von den übrigen Reisenden, die, wie Sie schon erwähnt haben, Hippies waren. Und eine Anekdote vielleicht, also man wird, wenn man am Busbahnhof in Kabul ankommt, wurde man dann schon von Keilern sozusagen zu Hotels oder Pensionen gebracht, und zum Frühstück wurde da neben Tee, Kaffee und Toastbroten schon der erste Joint serviert, und wir waren daran nicht interessiert und sind daher natürlich auch im Ansehen quasi gestiegen, weil wir eben nicht dieselben Interessen wie die sonstigen Gäste hatten.
Und Sie haben schon erwähnt, für die Frauen war das damals ein ganz anderes Land, beziehungsweise die Hauptstadt Kabul war eine andere. Also es gab ja damals auch Modeschauen und Misswahlen, was ja heute völlig unvorstellbar ist.
Ja, also ich habe damals auch nur die Großstädte kennengelernt. Also wir waren in Herat und sind dann von Herat aus über Kandahar nach Kabul gefahren. Ich habe also keine Erfahrungen mit dem ländlichen Afghanistan gehabt. Und da ist es eben aufgefallen, dass natürlich, diese Straße hat damals Chicken Road geheißen. Da gab es westliche Supermärkte, da haben sich eben die westlichen Touristen aufgehalten, aber eben auch moderne Afghaninnen, die quasi im Minirock, der damals noch Mode war und ohne Kopfbedeckung spazieren gegangen sind und eine sehr relaxte Atmosphäre, muss man eigentlich sagen. Und ansonsten ist mir schon aufgefallen, also ich wollte Geld wechseln und der Taxifahrer hat uns zum Geldwechsler-Basar gebracht. Und mir war das unheimlich, weil wir eben von unserer westlichen Perspektive natürlich denken, nur eine Bank kann sozusagen richtiges Geld wechseln und habe mich geweigert, da meine Traveler-Checks einzutauschen. Ich war ihm auch sehr unbedarft. Ich wusste nicht, dass das in Afghanistan eigentlich üblich ist, weil es kein Bankensystem in unserem Sinn gegeben hat. Und wir sind dann an der Zentralbank gelandet, wo wir 5 Stunden warten mussten, bis Geld verfügbar war, um unsere Schecks einzutauschen. Und am nächsten Tag bin ich allein in der Altstadt spazieren gegangen und mich hat ein junger Mann angesprochen und sich entschuldigt. Er hat mich offenbar in der Bank gesehen und war dort ein Mitarbeiter und hat mich dann nach Hause eingeladen und da bin ich der Familie vorgestellt worden. Ich hatte aber überhaupt keine Angst, da jetzt eine ungute Situation vielleicht zu kommen. Also die waren alle sehr freundlich, haben mir das Haus gezeigt. Er hat seine Mutter, seine Schwester mir vorgestellt. Also wirklich sehr entspannt eigentlich.
Also unvorstellbar ja. Eigentlich heute. Heute
also das wäre heute undenkbar.
Gabriele Rasuli-Balecek, ich würde gerne jetzt zur aktuellen Lage in Afghanistan kommen, seit der neuerlichen Machtübernahme der Taliban. Ich glaube, wir alle haben noch die Bilder im Kopf von diesem raschen, überstürzten Abzug der USA und NATO im August 2021. Also ganz, ganz furchtbare Bilder waren das für mich, wo Menschen dem Flugzeug am Flughafen nachlaufen und auch noch außen dranhängen, Versuche, das Land zu verlassen. Und heute ist Afghanistan wirtschaftlich am Boden, sieht sich einer riesigen humanitären Katastrophe gegenüber. 24 Millionen Menschen, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, braucht Hilfe, leidet an Hunger. Die UNO hat jetzt vor kurzem erst einen aktuellen Hilfsplan vorgestellt. Der sieht Hilfe von fast 5 Milliarden US-Dollar vor für die Menschen im Land, aber auch für die fast 6 Millionen, die in den umgrenzenden Ländern Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan, Iran Unterschlupf und Asyl vielleicht gefunden haben. Also es ist eine katastrophale Situation. Und eine prominente Frau aus Afghanistan hat gemeint, nur ein Wunder kann jetzt Afghanistan noch retten. Frau Rasuli-Balecek, wie sehen Sie denn das?
Ja, ich sehe es ähnlich. Wir stehen hier vor einem Dilemma in gewisser Weise. Denn auf der einen Seite braucht die afghanische Zivilbevölkerung natürlich ganz dringend, wie Sie richtig sagen, humanitäre Hilfe. Also das beginnt mit Nahrungsmittelhilfe. Ich habe mir auch die Zahlen kurz angeschaut, also laut dem World for Food Program haben 95% aller Haushalte im Moment nicht genug zu essen und über 4 Millionen Kinder, afghanische Kinder leiden unter Mangelernährung, also ein riesiges Problem. Dazu kommt natürlich auch, dass es in einzelnen Regionen eine sehr lange und heftige Dürreperiode, die heftigste seit 30 Jahren. Afghanistan ist ja immer wieder von Dürren betroffen. Und diese war besonders gravierend, dass hier natürlich auch dringend Saatgut benötigt wird, Arbeitstiere und Ähnliches. und auf der anderen Seite ein Regime steht, wo noch nicht klar ist, in welche Richtung es überhaupt geht und wie weit die Frauenrechte tatsächlich berücksichtigt werden. Also anlässlich des Frauentages hat die Führung der Taliban gemeint, sie würden die Rechte der Frauen im Rahmen der Scharia gewährleisten, was natürlich aus unserer Sicht schon bedeutet, dass Frauen nach dem islamischen Recht ja nicht gleichberechtigt sind mit den Männern, was Scheidungsrecht, Erbrecht und so weiter anbelangt. Ein Punkt, der im Westen auch immer wieder gefordert wird und auch von afghanischen Aktivistinnen, die ja nach wie vor versuchen, die Öffentlichkeit im Ausland zu mobilisieren, allerdings jetzt kaum Widerhall finden durch die Berichterstattung, die total auf die Ukraine fokussiert ist, ist natürlich der Bildungsbereich. Und ich habe mir da einige neuere Studien angeschaut. Real ist es im Moment so, dass in einzelnen Regionen wie etwa im Nordwesten Afghanistans die Mädchenschulen auch für ältere Mädchen schon geöffnet sind und überhaupt nie wirklich geschlossen worden sind. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Taliban zwar eine gewisse Order herausgeben, dass es aber dann auch an lokalen Kommandanten oder Vertretern der Taliban-Regierung liegt, wie das umgesetzt wird. Was ich in dem
Bericht... Es gibt schon Berichte, also auch von Amnesty International zum Beispiel, wo also massive Einschüchterungen und Schikanen von Frauen, die im öffentlichen Raum auch sind, Morddrohungen gegen Lehrerinnen, die Englisch unterrichtet haben oder edukativen Sportunterricht gemacht haben früher oder so. Und vor ein paar Tagen war ein Interview im Standard mit der jungen Autorin und Journalistin Hoda Kamosch, die sagt, die Afghaninnen verschwinden wie Licht in der Dunkelheit. Also es scheint jetzt die Strategie zu sein, Frauen überhaupt quasi unsichtbar zu machen wieder.
Dem würde ich durchaus zustimmen. Schulunterricht für Mädchen, auch das ist noch nicht ganz klar. Schaut natürlich anders aus als vorher, wo man versucht hat, westliche Werte auch über das Schulsystem zu vermitteln. Gleichberechtigung von Frauen, Sie haben es schon angesprochen, also verschiedene Ausbildungsschienen, die es dann nicht mehr geben wird, wie Sport- oder Kunstunterricht und mehr islamischer Unterricht. Allerdings, und das habe ich ganz interessant gefunden, und ich komme dann noch auf die Richterinnen und Journalistinnen zu sprechen, wir haben es jetzt eigentlich laut diesem Artikel mit der zweiten Generation von Taliban zu tun. Während die erste Generation, die damals in den 90er Jahren die Macht ergriffen hat, eher ländlichen, traditionellen Backgrounds war, also sehr stark verhaftet auch im pashtunischen Gewohnheitsrecht und Wertesystem, wo die Frauen unsichtbar sein sollen und Schulbildung für Mädchen nicht notwendig ist, haben wir es jetzt mit sozusagen den Söhnen dieser damaligen Taliban-Führer zu tun, die zum Teil in den Golfstaaten lange gelebt haben oder in Quetta in Pakistan im Exil waren aufgrund eben der Post-Taliban-Entwicklungen damals, und deren Kinder und auch die Töchter besuchen höhere Schulen und die haben einen etwas anderen Blickpunkt. Also die sagen zum Beispiel, Mathematik ist auch für Mädchen wichtig. Aber es stimmt natürlich, dass erstens einmal sie für eine strikte Geschlechtersegregation im Bildungswesen eintreten. Das heißt, Mädchen sollen und dürfen nur von Lehrerinnen unterrichtet werden und die Klassenräume oder die Schulgebäude sollen überhaupt getrennt werden. Also auch das ist schon ein logistisches Problem.
Diese zweite Generation der Taliban, sagen Sie, ist ein bisschen liberaler eingestellt oder ist das schon zu viel, wenn man das so interpretiert? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wo mich auch noch Ihre Meinung interessieren würde, Frau Rasuli Balecek, es waren ja im Jänner Taliban-Vertreter in Oslo, wo es Gespräche gegeben hat. Da ging es eben auch um humanitäre Hilfe und Hilfe des Westens. Und es gab sehr viel Kritik an diesem Besuch oder am Empfang der Taliban-Delegation durch westliche Politiker. Das legitimiert sozusagen das Regime. Wie würden Sie das sehen? Soll man das machen oder nicht?
Das ist eben die heikle moralische Frage, weil natürlich müssen die Taliban irgendwie erstens einmal die eingefrorenen Gelder loseisen, um ihr Regime zu stabilisieren, weil ja über Monate hinweg Lehrer, Journalisten und andere keine Gehälter bekommen haben. Und sie wollen ja zeigen, dass sie es besser machen können als die korrupten afghanischen Regierungen davor. Das heißt, sie müssten eigentlich sozusagen genau diese humanitäre Hilfe, also was ja eigentlich die Aufgabe des Staates ist, die Versorgung der Bevölkerung mit Bildung, Gesundheit, Sicherheit zu gewährleisten. Und das können sie aber nur, weil der afghanische Staat ja insgesamt zu 70% von ausländischen Unterstützungszahlungen angewiesen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir, was wir vorhin besprochen haben, uns die humanitäre Krise anschauen, können wir die Afghanen auch nicht im Stich lassen. Also egal, was wir machen, es führt dazu, dass wir irgendwie zur Stabilisierung des Regimes beitragen. Weil man darf auch nicht vergessen, dass ja nicht alle fliehen konnten. Sich viele jetzt verstecken natürlich, also vor allem die gefährdeten Journalistinnen, Richterinnen insbesondere, die ja eben sehr stark eingetreten sind auch dafür und sozusagen die Aushängeschilder des Empowerments der Frauen waren, die eben eingetreten sind für Gleichberechtigung vor dem Rechtssystem, Verfolgung von Gewalttätern und Ähnlichem, zu denen
die
auch Taliban
gehört wieder freigelassen worden sind, ja auch.
Und die sind natürlich besonders betroffen, genauso wie eben Aktivistinnen. Die es geschafft haben, auf die Flüge, wie sie noch von Kabul möglich waren, darunter waren ja sehr viele prominente Afghaninnen, was ich auf der einen Seite verstehen kann. Auf der anderen Seite, und das ist untergegangen, waren sie auch privilegiert, insofern, weil viele von ihnen die Doppelstaatsbürgerschaft hatten und genügend Geld hatten, um sich sozusagen den Weg zum Flughafen und in die Flugzeuge zu erleichtern, während andere, vor allem in den Provinzen, einfach diese Möglichkeiten nicht hatten.
Man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich, dass es auch da bei den Frauen große Unterschiede gibt. Es gab viele Journalistinnen, Richterinnen, also eigentlich in allen Berufen. Aber das war natürlich wieder einer kleinen Elite und auch einer städtischen Elite vorbehalten.
Ich glaube, das hat sich langsam geändert. Also wenn ich jetzt einmal absehe, wir haben auf der einen Seite die Elitefrauen, die in der Zeit des kommunistischen Regimes der Mujahideen, Taliban-Herrschaft 1 in den USA waren und dann sozusagen mit den westlichen NGOs und dem internationalen Engagement zurückgekommen sind und dann sozusagen tätig geworden sind, die auch zum Teil von jenen NGOs, die vor Ort von einfacheren Mittelklassefrauen gegründet worden sind, auch jetzt ein bisschen kritisiert werden, weil sie sagen, ihr konntet leicht gehen, wir konnten nicht gehen zum Beispiel. Aber es ist eben nach 2001 durch diese massive Bildungsunterstützung doch eine junge Generation herangewachsen und ich denke hier insbesondere, und das ist auffällig, bei den wenigen Medienberichten, die wir noch aus Afghanistan bekommen, dass bei den Frauendemonstrationen sehr viele Hazara-Frauen sind. Die fallen auf, weil sie eben eher mongolische Züge aufweisen.
Eine der vielen ethnolinguistischen Gruppen, muss man dazu sagen, die es in Afghanistan gibt. Ich glaube 57 verschiedene.
Ja, genau. Und die Hazara waren in der afghanischen Gesellschaft immer die absoluten Underdogs. Und die haben einen ungeheuren Bildungswillen und haben diese Möglichkeiten genutzt. Und deswegen haben wir gerade in dieser Gruppe sehr viele Frauen, die sehr ausdrucksstark sind und für ihre Rechte kämpfen, als Frau, aber auch als Angehörige einer Minderheit.
Frau Rasuli Balecek, Ihr erster Mann, Ihr Ex-Mann, ist immer noch ein Afghane. Sie sind nicht mehr mit ihm verheiratet. Er stammt aus der Ethnie der Usbeken. Ich kann mir vorstellen, dass Sie durch diese private Verbindung auch Einblicke in die Gesellschaft, eben auch durch Verwandte oder Freunde, bekommen haben, die man sonst nicht so leicht bekommt.
Ja, also mein Ex-Mann ist ursprünglich Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen und dann nach Österreich. Und wir haben uns kennengelernt in einer Lehrveranstaltung in Politikwissenschaften und haben uns dann angefreundet und seit 1978 waren wir dann eigentlich zusammen, geheiratet haben wir dann erst viel später. Also wir haben in den 1980er Jahren ein politisches Komitee gehabt, wo wir uns um die Lösung des Afghanistan-Konfliktes bemüht haben, Österreich sozusagen als neutraler Boden. Es gab damals ja noch nicht irgendwie eine NGO, die sich in Österreich um afghanische Flüchtlinge gekümmert hätte. Das waren auch anfänglich sehr, sehr wenige, von denen insbesondere Hazaras und andere Minderheiten aus Afghanistan, die Anfang der 80er Jahre gekommen sind, beim Asylantrag zunächst abgelehnt worden sind. Und das war sozusagen dann mein erster Kontakt wieder mit Afghanen, hauptsächlich Männern. Die sind dann nämlich alle bei uns im Wohnzimmer gesessen und wir haben ihnen die Berufungsschreiben geschrieben, sodass sie dann Asyl bekommen haben. Mich haben sie eher ignoriert. Also das war irgendwie so, dass die natürlich mehrheitlich aus einem konservativen Background kamen, wo eine Frau eigentlich gar nicht sichtbar ist. Und mich haben sie natürlich hin und wieder von einem Raum in den nächsten gehen gesehen und haben mich, und das hat mich wahnsinnig aufgeregt ursprünglich, weil sie mich weder begrüßt noch verabschiedet haben, wenn sie gegangen sind. Und dann hatten wir auch humanitäre Hilfe begonnen, weil ein Kommandant aus der Herkunftsregion meines Ex-Mannes nach Österreich gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen medizinische Hilfe und andere Dinge. Und so bin ich allmählich da auch hineingeschlittert. Und ich habe dann begonnen, für meine Habilitation habe ich mir gedacht, wenn ich mich schon ehrenamtlich sozusagen engagiere, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn ich wissenschaftlich da mehr mache. Und habe dann überlegt, und zu meiner Habilitation ist es dann allerdings nie gekommen, aber die Thematik wäre gewesen, die Integration der Usbeken in Nordostafghanistan in den afghanischen Staat. Daher habe ich mich dann sehr ausführlich auch mit der Geschichte Afghanistans beschäftigt, mit dem Nation-Building-Prozess und so weiter.
Bleiben wir noch kurz bei der österreichischen Hilfe für Afghanistan in den 80er Jahren, wo Sie ja eben mit Ihrem Ex-Mann gemeinsam Pionierarbeit geleistet haben. Also wo kriegsverletzte Kinder in Österreich aufgenommen wurden, wo Schulen in Afghanistan errichtet wurden. Für mich ist auffällig, dass das damals offenbar auch politisch unterstützt relativ einfach möglich war, diese Hilfe.
Wir haben uns ursprünglich Sozialistisches Afghanistan-Komitee genannt, später dann umbenannt, weil wir haben zwar die politische Unterstützung der SPÖ gehabt und der Stadt Wien, um zum Beispiel die kriegsverletzten Kinder nach Österreich zu bringen, hat einerseits die Stadt Wien mehrere Krankenhausplätze zur Verfügung gestellt und die Stadt Linz. Aber wir haben auch Geld bekommen von der ÖVP, damalige Familienministerin Flemming. Unser Hauptziel war eigentlich, die österreichische Öffentlichkeit zu informieren. Und die humanitäre Hilfe hat sich ergeben dadurch, dass die Leute sich an uns gewendet haben. Mit Ausnahme der Idee, die kriegsverletzten Kinder nach Österreich zu bringen. Weil in den Medien hat man ja immer nur die Mujahideen gesehen, die Allahu Akbar rufen, mit ihren Kalaschnikows herumschießen, aber nie die Opfer eigentlich. Und ich habe mir damals gedacht, also um Sympathien zu gewinnen, müsste man die Opfer zeigen. Und so haben wir eben Kinder ausgewählt gehabt, die dann zum Teil länger hier waren. Und als eine der Therapien haben die Kinder auch Zeichnungen angefertigt. Ich habe die jetzt noch immer und da sieht man also sehr schön, wie sie am Anfang vor allem Panzer zeichnen und das Traumatisierende, das sie erlebt haben, darstellen. Und je länger sie hier sind, umso kleiner sind die Panzer geworden und umso größer die Blumen. Und wir haben das dann auch im 100-Wasserhaus ausgestellt gehabt zum Beispiel.
Also das war auch ein Stück Trauma-Aufarbeitungstherapie vielleicht, ja. Und wenn Sie die Stimmung vergleichen, die damals in der österreichischen Bevölkerung war gegenüber Flüchtlingen aus Afghanistan und heute, wie hat sich das verändert?
Naja, es war die Zahl der Afghanen, die zu uns gekommen sind, ja sehr, sehr gering. Das waren einige hundert Personen. Und ich habe kürzlich ein Interview mit einem Herrn geführt, der in dieser Gruppe der ersten Afghanen war. Eine große Anstrengung, den afghanischen Flüchtlingen, das waren in der Regel eher junge Männer, so um die 20 bis 30, eine Ausbildung angedeihen zu lassen. Und da gab es in Mödling Kurse, wo sie berufsqualifiziert worden sind. Also auch damals war das schon der Bereich, so wie heute ja auch, wo es den Diskurs gibt. Sie dürfen nur in Mangelberufen tätig sein. Und der Herr hat mir ihm erzählt, also sie sind ewig dankbar und alle, die damals mit ihm diesen Kurs besucht haben, waren durchgängig, manche sind inzwischen in Pension berufstätig. Also was ich damit illustrieren will, ist, dass wenn man das gut organisiert und die Leute begleitet, dass eine sehr gute Integration in Österreich möglich ist, weil ja heute oft der Diskurs ist, gerade die Afghanen sind eine angeblich schwer integrierbare Flüchtlings- oder Asylwerbergruppe.
Genau, ich wollte gerade sagen, also mein Eindruck ist, dass gerade den Männern aus Afghanistan doch sehr viele Ressentiments entgegenkommen. Sie stehen oft für Gewalt oder Frauenfeindlichkeit. Wie begegnen Sie denn diesen pauschalen Vorurteilen?
Ich versuche eben auch, und ich habe dazu ja mit Kollegen auch einige Studien gemacht, zu differenzieren, weil sozusagen die Afghanen sind wie alle Bevölkerungsgruppen, seien es die Syrer und seien es jetzt die nach Österreich kommenden Ukrainer oder andere, sehr vielfältig. Da gibt es hochgebildete Personen unter den Afghanen aufgrund der Jahrzehnte des Krieges oder eben auch des Exillebens im Iran, wo Kinder dann, die dort aufgewachsen oder geboren sind, nicht die Möglichkeit hatten, Schulen zu besuchen, weil der Iran dann den Zugang reduziert oder überhaupt verhindert hat. Oder in Afghanistan die schulische Infrastruktur nicht gegeben war, weil im ländlichen Raum gab es in Afghanistan oft keine Schulen. Dass es daher alle möglichen Personen gibt. In der letzten Flüchtlingswelle, das muss man dazu sagen, sind natürlich auch viele gekommen, die eben wenig gebildet sind. Formal gebildet sind, würde ich sagen, die oft schon als Kinder berufstätig waren, die viele Qualifikationen haben, etwa weil sie im Iran am Bau gearbeitet haben, als Elektriker und ähnliches. Nur unser System verlangt natürlich Zertifikate, die sie nicht haben. Ich habe den Eindruck gewonnen, wenn immer irgendein Vorfall war, ein Afghane hat dieses und jenes gemacht und die Community leidet da besonders darunter natürlich, dass das auch verwendet worden ist, weil Afghanen, die nach 2015 gekommen sind, haben ja im Unterschied zu den Syrern eine deutlich geringere Anerkennungsquote gehabt. Und wir haben eine Pilotstudie gemacht, das war 2015-16, mit jeweils 20 Syrern, 20 Irakern und 20 Afghanen, wo wir sie auch über die Gründe für die Flucht gefragt haben. Und in der Fluchtforschung geht man natürlich nicht so eng aus, und das wird ja auch auf internationaler Ebene diskutiert, ob die UN-Flüchtlingskonvention den heutigen Gegebenheiten überhaupt noch voll gerecht wird, weil viele dieser afghanischen Flüchtlinge, die wir da befragt haben, gemeint haben, es ist eine Multiplikation von Faktoren. Also es ist nicht nur, dass sie vielleicht persönlich ein Attentat überlebt haben, sondern es ist oft so, dass ihnen angedroht worden ist, dass es zu Gewalt kommt, weil sie für internationale Organisationen, die Amerikaner, arbeiten. Manchmal ein Attentatsversuch oder dass man gedroht hat, man entführt ihre Kinder. Und das war dann für viele oft der Anlass, dass sie geflohen sind mit der Familie, weil sie eben ihren Kindern ein Leben in Frieden und auch mit Bildungsmöglichkeiten bieten wollten.
Die Publikation, die 2019 erschienen ist, heißt ja Mobilität als Überlebensstrategie. Die Fluchtmigration der Afghanen und Afghaninnen, wo genau das vorkommt, eben diese freiwillige Flucht oder sozusagen unfreiwillige Flucht, und dass man das nicht so genau voneinander unterscheiden kann.
Wenn man sich vorstellt, dass in Afghanistan mehr oder minder seit vier Jahrzehnten, mehr als vier Jahrzehnte eigentlich, es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt und die Leute mehrfach fliehen, sei es ins Ausland, dann zurückgekehrt sind nach dem Sturz des Taliban-Regimes 2002, dann, weil die Taliban wieder an Einfluss gewonnen haben, zu intern Vertriebenen geworden sind, vielleicht neuerlich ins Ausland geflohen sind, dass da einfach sozusagen irgendwann auch eine Art Perspektivenlosigkeit herrscht. Also es akkumulieren sich mehrere Gründe und die sind auch für verschiedene Gruppen sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt jene nehme, die zuletzt geflohen sind, 2014 haben ja die internationalen Truppen großteils Afghanistan verlassen und damit hat man sehr deutlich gesehen, dass die Taliban, aber auch andere Gruppen, denn es gibt neben den Taliban natürlich auch den IS, Khorasan, dass die begonnen haben, zum einen Mitarbeiter internationaler Organisationen, aber auch Aktivistinnen, die eintreten für Bildung, für Empowerment der Frauen, aber auch Richterinnen und andere, zu attackieren, dass Journalisten angegriffen werden und Angehörige der schiitischen Minderheit, insbesondere als größter schiitischer Minderheit, die Hazara in Afghanistan, dass aus meiner Sicht da einfach sehr wohl Gründe gegeben sind für die Gewährung eines Asylstatuses. Und die Nachbarländer, wenn ich Pakistan zum Beispiel nehme, ist auch ein Land, wo westlich orientierte Menschen genauso Zielscheibe werden. Und der Geheimdienst sozusagen der Taliban, den es ja auch gibt und auch gab vor ihrer Machtergreifung im letzten August, der kann diese Leute natürlich durchaus ausfindig machen oder eben in Kooperation mit den Taliban-Gruppen auf pakistanischer Seite. Also da gibt es einfach sehr viele Personen, die sehr wohl in diese Gruppe der Gefährdeten fallen würden und wo ich denke, dass man da genauso denen Schutz gewähren sollte. Sozusagen die Ukrainer sind uns herzlich willkommen, aber sozusagen Flüchtlinge mit einem anderen kulturellen oder religiösen Background, die werden dann zu Wirtschaftsflüchtlingen erklärt. Und die Initiative des Bürgermeisters von Wien im letzten August, gefährdete Richterinnen und Journalistinnen und Ähnliches aufzunehmen, 300 Personen wären das gewesen, wurde vom damaligen Bundeskanzler Kurz abgewiesen, also Österreich hätte ohnehin schon genug getan. Wenn das Argument ist, sozusagen, also diese Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die passen aufgrund ihres kulturellen Backgrounds und ihrer Religion nicht zu uns und die sind ein Integrationsproblem, dann kann ich nur sagen, vor allem jene, die fliehen wollten vor den Taliban, die mussten ja genau deswegen fliehen, weil sie sich unserem Wertesystem sehr stark angenähert haben in ihren Lebensweisen.
Da haben Sie ja eine Untersuchung gemacht über die afghanische Flüchtlingsgruppe in Österreich, wo da sehr interessant eigentlich die Ergebnisse herauskommen, dass ein mehrheitliches Bekenntnis zur Demokratie da ist, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau durchaus für ein erstrebenswertes Ziel gehalten wird, dass auch abgelehnt wird, religiöse Kleidung in der Öffentlichkeit zu tragen und so weiter und so weiter. Also eigentlich alles Meinungen, Werte, Haltungen und Vorstellungen, die unserem Klischee widersprechen und die durchaus eine westliche Orientierung zeigen.
Ja, also das war eine quantitative Studie, die daher eigentlich durch qualitative Interviews noch ergänzt werden müsste. Ich mache ja jetzt gerade eine andere Studie über Afghanen im öffentlichen Raum, wo ich auch unterschiedliche Interviewpartner und Partnerinnen habe und sie auch über die afghanische Community befrage und was sie glauben, was die tun sollten, damit die soziale Interaktion besser funktioniert. Und ich hatte vor langer Zeit, das ist jetzt 9 oder 10 Jahre her, eine Afghanin, die bei mir studiert hat und ihre Masterarbeit dann über eigentlich Hochzeitsbräuche und ihre Veränderung gemacht hat. Und die hat 3 Gruppen von Afghanen differenziert. Und ich würde sagen, das trifft auch für die jetzt in Österreich Lebenden zu. Also es gibt eine ganz kleine Gruppe von Personen, die in ihrem islamisch traditionell, also das lässt sich oft schwer trennen. Also wir betrachten das alles als durch den Islam geprägt, aber vieles ist auch geprägt und das betrifft vor allem Personen, die aus konservativen, urbanen Familien kommen, aber auch natürlich aus ländlichen Familien und ist für Angehörige unterschiedlicher ethnischer Gruppen auch ein bisschen unterschiedlich, aber eine kleine Gruppe, die sozusagen ihren eigenen kulturellen Normen und Werten verhaftet bleibt, die sich eher abkapselt, auch innerhalb der afghanischen Community, also die auch nicht mit anderen Afghanen Kontakt haben, weil ihnen die zu modern sind. Die machen aber die absolute Minderheit aus. Also die würden vielleicht auf die Frage, getrennte Restaurants für Männer und Frauen oder getrennte Krankenhäuser mit Ja antworten. Die überwiegende Mehrheit sind eigentlich Personen, die sich versuchen, möglichst gut an Österreich anzupassen. Und insbesondere in der jüngeren Generation, ich habe gestern ein sehr interessantes Interview geführt mit einer jungen Afghanin, die ist 32, unverheiratet, hat Matura hier in Österreich gemacht und betreibt jetzt einen Schönheitssalon auf der Mahilfer Straße. Ich habe sie auch gefragt, was ihre Eltern dazu sagen. Dann sagt sie, ja, ihre Familie war eigentlich immer sehr liberal, aber sie ist natürlich doch eine Ausnahme. Also über sie wird dann schon negativ in der afghanischen Community geredet, dass sie zu westlich wieder ist. Also ich würde sagen, die versuchen eine Balance. Und für die ältere Generation ist es auch wichtig, dass sie ihre eigene Kultur und ihre Werte an die Kinder weitergeben. Und das führt halt manchmal zu Spannungen.
Ich glaube, es ist jetzt auch aus dem Gespräch schon sehr deutlich geworden. Sie haben ein großes humanitäres Engagement und in Ihrer akademischen Biografie fällt auch auf, dass Sie das immer verbunden haben. Also Sie haben immer Forschung und humanitäres Engagement. Irgendwo ist das so für mich Hand in Hand gegangen. Wie hat sich das ergeben in vielen Fällen? Was war da zuerst da?
Das ist irgendwie schwer zu sagen. Ich glaube, in meiner Biografie spielt da meine schulische Laufbahn eine Rolle. Ich bin 12 Jahre in eine Klosterschule gegangen, und zwar ins Mädchenpensionat in Gmundenort. Über diese Schule hat ja auch Barbara Frischmuth das Buch Die Klosterschule geschrieben. Und wir sind da immer angehalten worden zur Nächstenliebe. Also es gab damals sowas wie, man hat Schokoladeschleifen gesammelt und abgegeben und dann ist man auf einer Leiter hinaufgeklettert und am Schluss hat man ein Heiligenbild bekommen. Also irgendwie ist man trainiert worden auf die christliche Nächstenliebe und mir war das immer ein Anliegen. Also ich habe daher das Erste, was ich vielleicht in diese Richtung gemacht habe, ich bin so nett in der Türkei aufgenommen worden und habe mir dann gedacht, was kann ich zurückgeben? Und ich habe vorhin ja auch schon erwähnt, dass mein Berufsziel eigentlich Betreuerin von türkischen Migranten war und dann habe ich im Radio eine Sendung gehört von Überrettet das Kind und die haben Lernhilfe gesucht. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ich kann Türkisch, also ich könnte in einer Familie ein Mädchen betreuen, das schon diese sogenannten Quereinsteiger, die erst mit 8, 9 Jahren gekommen sind, weil ich kann ja dann in ihrer Muttersprache das erklären. Das habe ich gemacht, bis ich berufstätig war. Da hatte ich dann keine Zeit mehr, also über 5 Jahre, 2, 3 Mal in der Woche zu der Familie gegangen und habe mit den Kindern gelernt und die Mutter dann begleitet, zum Beispiel zum Elternsprechtag und Ähnliches.
Und so waren Sie eben auch in den afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan und in der Türkei und haben dort Flüchtlinge betreut und ihnen geholfen und gleichzeitig eben auch geforscht.
Ja. Und mir war es auch immer wichtig, dann sozusagen im Rahmen von Publikationen und Vorträgen auf die Situation hinzuweisen. Also für mich ist Forschung nur für den Elfenbeinturm eigentlich nicht denkbar.
Frau Rasuli Balecek ist Sozialanthropologin, Turkologin, Islamwissenschaftlerin, Expertin für Zentralasien, die Türkei und Afghanistan. Und wir besprechen die Lage in Afghanistan. Und ich glaube, man muss ein bisschen in die Geschichte schauen, wenn man das Land verstehen möchte. Afghanistan war von Briten und Russen im 19. Jahrhundert kolonialisiert. Die haben versucht, das Land unter ihren Einflussbereich zu bekommen. Und Afghanistan war viele, viele Jahre so ein Spielball der Großmächte zwischen den USA und der Sowjetunion. Stellvertreterkriege wurden dort ausgetragen. Welche Mitschuld hat denn Ihrer Meinung nach der Westen an der heutigen Situation, an der heutigen Katastrophe, die sich eigentlich in Afghanistan zeigt?
Also man muss vielleicht zunächst einmal dazu sagen, dass der afghanische Staat im Vergleich zu vielen anderen Staaten ein relativ junger ist. Also Afghanistan war bis Mitte des 18. Jahrhunderts, also das Territorium Afghanistans besser gesagt, Teil anderer Großreiche. Also der Westen Afghanistans gehörte zum safavidischen Iran, der Norden zum Reich der Usbeken und der Osten zum Reich der Mogul-Dynastie, die ja Nordindien auch beherrscht hat. Und dann hat es pashtunische Herrscher gegeben, die versucht haben, so einen Zentralstaat aufzubauen. Das war relativ schwierig, weil sozusagen tribale Gesellschaften wie die Pashtunen so einer Zentralisierung von oben eher skeptisch, um es neutral zu formulieren, gegenüberstehen. Im 19. Jahrhundert ist Afghanistan dann ins Blickfeld der damaligen regionalen Großmächte, nämlich zaristisches Russland und Britisch-Indien geraten. Und die beiden haben dann versucht, sozusagen in Afghanistan Fuß zu fassen. Da wurden dann zwei anglo-afghanische Kriege geführt. Und der zweite endete unter anderem damit, dass, und das ist ein Punkt für die heutigen Konflikte, Afghanistan war früher durch Eroberungen afghanischer Herrscher deutlich größer und ein Teil dessen, was heute zu Pakistan gehört, war damals Teil Afghanistans im späten 19. Jahrhundert und da wurde dann von den Briten so eine Grenze gezogen, die Afghanistan heute noch nicht anerkennt, weil sie die paschtunischen Siedlungsgebiete teilt. Und ich würde sagen, also mit der sowjetischen Invasion hat der Westen natürlich Afghanistan auch benutzt, um den Sowjets ihr Vietnam beizubringen. Und man hat dann, es hat allerdings sehr lange gedauert, bis die Afghanen auch mit wirklich relevanten Waffen, nämlich den Stinger-Raketen, ausgestattet worden sind, wo sie dann die sowjetische Lufthoheit brechen konnten. Im Laufe dieses Konflikts sind ja über 1 Million Afghanen ums Leben gekommen, 1,5 Millionen sind damals versehrt worden und 6 Millionen Afghanen mussten fliehen. Das war bis zum Syrien-Konflikt ja jahrzehntelang die größte Population. Die Amerikaner insbesondere haben vor allem die, heute würden wir sagen, islamistisch-fundamentalistischen Gruppen besonders umfassend mit Geld und Waffen ausgestattet.
Und wenn ich jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen darf, können wir, sage ich jetzt, als der Westen, der so viel Verantwortung eigentlich trägt für die Lage, wie sie heute ist, uns einfach zurücklehnen und das Land sozusagen sich selbst überlassen? Oder welche Verantwortung käme dem Westen eigentlich zu?
Ja, ich glaube, was dann der Fehler war 2001, als die Taliban gestürzt wurden, ist man ja davon ausgegangen, also man kann jetzt einen starken afghanischen Zentralstaat wieder errichten, den es so eigentlich nie wirklich gegeben hat. Gleichzeitig ging es darum, Afghanistan nach westlichem Vorbild quasi zu modernisieren. Wir haben ja einige Punkte angesprochen, Frauenbildung, Empowerment und so weiter. Und da ist meine Auffassung die, dass zum einen viele Afghanen ja froh waren, dass die Taliban weg waren. Weniger im Süden des Landes, wo sich Teile der Taliban zurückgezogen hatten und die Amerikaner dann massive Bombardements durchgeführt waren. Und so eigentlich der Konflikt wieder eskaliert ist, weil dann die Zivilbevölkerung, die ja dann wieder zu Flüchtlingen geworden ist, sozusagen sich den Taliban angeschlossen hat. Weniger aus Sympathie, sondern sozusagen den Amerikanern hat man nicht mehr vertraut. Das Ausland, vor allem Pakistan und auch die Golfstaaten, haben weiterhin radikale Gruppen natürlich finanziert, die immer wieder sozusagen Fuß fassen konnten. Und ein Punkt ist auch, dass der Westen viel zu wenig kritisch war. Es ist ungeheuer viel Geld in das Land geflossen, wovon ein Teil wieder in den Westen zurückgegangen ist für Beraterhonorare und so weiter. Und die afghanische Elite sich ungeheuer bereichert hat. Also Korruption war immer ein Problem in Afghanistan, aber da ist sie wirklich explodiert. Gleichzeitig sozusagen ist es auch nicht gelungen, Recht und Sicherheit wirklich herzustellen, weil man auch aus politischen Gründen in die verschiedenen afghanischen Regierungen ehemalige Mujahideen-Kommandanten, die Menschenrechtsvergehen begangen haben, pardoniert hat und dann in die Regierung genommen hat. Das Rechtssystem hat auch nie funktioniert, vor allem Frauen, denen wurde zwar, und diese Dekrete wurden auch unterzeichnet, nur nie wirklich realisiert. Wenn Frauen vor häuslicher Gewalt Schutz gesucht haben, hat weder die Polizei etwas unternommen, noch die Richter etwas unternommen. Deswegen im Sinn auch diese wenigen Richterinnen, die sich hier engagiert haben, heute besonders gefährdet. Also ich glaube, es trifft den Westen eine große Schuld, weil erstens der Wiederaufbauplan nicht koordiniert war, man viel zu wenig gemacht hat, um wirklich Arbeitsplätze für eine wachsende Bevölkerung zu schaffen. Und man kann nicht, und mein Ex-Mann hat das verglichen mit den 60er und 70er Jahren, wo er Schüler und Student war, die afghanische Gesellschaft ist einfach sowohl in der Stadt zum Teil mit der Ausnahme der kleinen Enklave konservativer geworden. Und islamische Werte sind sozusagen wieder wichtiger geworden und es gab auch, man muss auch verstehen, dass viele Flüchtlinge, die in Pakistan waren, ihre Kinder, vor allem die Söhne, natürlich in pakistanische religiöse Schulen geschickt haben, weil das die einzige Bildungsmöglichkeit war, die auch einen Job versprochen hat. Und dass sozusagen eine stärker von Saudi-Arabien oder vom Wahhabismus geprägte Version des Islams breiter Fuß fassen konnte. Und dem setzt man jetzt ein Modell gegenüber, totale Verwestlichung. Wenn ich mir da die Fernsehshows anschaue, sowas wie Afghanistan, also sie suchen den besten Sänger, die beste Sängerin, die also sehr westlich auftreten, dann muss das natürlich solche konservativen Kreise sehr provozieren und gleichzeitig diese ungeheure soziale und ökonomische Ungleichheit.
Was sollte man jetzt machen?
Also ich glaube, es ist unbedingt wichtig, dass weiter natürlich Druck ausgeübt wird, dass man die Taliban doch zu Konzessionen zwingt, weil ich denke, sie sind einfach in der Position, dass sie sich natürlich als Regierung, als mögliche Regierung etablieren wollen und einen Staat aufbauen wollen, aber dass man ihnen sozusagen Grenzen aufzeigt und dass man auch kritisch beobachtet, denn die Taliban sind eigentlich nicht so homogen. Also dass man vielleicht da auch darauf achtet, wenn es in bestimmten Provinzen sozusagen eine Administration gibt, die eher offener ist, dass man die unterstützt, vielleicht stärker unterstützt und sozusagen dann auch zeigt, also wenn ihr uns ein bisschen entgegenkommt, dann kommen wir auch euch entgegen, aber dass man sie natürlich auf keinen Fall jetzt automatisch anerkennen sollte. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess und dass man aber gleichzeitig schon versuchen muss, gefährdeten Personen, und das sind ja noch sehr viele, die sich verstecken oder auch in die Nachbarländer geflüchtet sind, wo sie auch gefährdet sind, dass man denen eben eine Option ermöglicht, Asylwerber in westlichen Staaten zu sein.
Sollte Österreich da vor allem Frauen aufnehmen, wie es ja eine Zeit lang diskutiert worden ist?
Also ich denke, dass das unbedingt notwendig ist und aus meiner Perspektive erstens einmal viele dieser Personen haben auch, man muss sich ja vorstellen, durch diese vielen Fluchtbewegungen haben viele Afghanen inzwischen auch Verwandte in ganz Europa. Diese Personen, sie sind hochqualifiziert, hochmotiviert, denen fehlt vielleicht nur die deutsche Sprache, wenn sie in Österreich sind, aber sie können Englisch. Also die Probleme, die angeschnitten wurden rund um die letzte Zuwanderung 2015, 16, die würden wir mit diesen Personen nicht haben und die würden ja auch, wie das der Bürgermeister formuliert hat, da wird ja auch genau getrachtet und das läuft ja auch in Kooperation mit den Vereinten Nationen quasi im Rahmen eines Resettlement-Programmes. Also die wären sicher ein Gewinn für unsere Gesellschaft und nicht eine zusätzliche Belastung.
Dann würde ich gerne den Bogen zum Anfang spannen. Gabriela Rasuli-Balecek, ich sehe Sie als Weltenbürgerin, wie gesagt, die Welt bereist, viele Sprachen sprechend, Freunde und Freundinnen in aller Welt. Und Sie ziehen sich aber dann doch auch in Österreich ganz gerne in eine Ihrer Lieblingsgegenden zurück, ins Salzkammergut. Was fasziniert Sie denn daran, an dieser Gegend?
Ich bin zwar in Linz geboren, aber seit meinem ersten Lebensjahr in Gmunden und wohne jetzt in der Nähe von Gmunden in einem kleinen Dorf. Es ist einfach die Landschaft, es ist die Sprache. Und es hat sich natürlich ein bisschen verändert, aber wenn ich früher mit dem Zug von Wien nach Adnang-Buchheim gefahren bin, dann hat man das sehr deutlich noch gemerkt, weil im Zug waren die Leute dann angezogen in der Lederhose mit dem Wetterfleck und haben diesen Salzkammergut-Dialekt, den ich selber leider nicht spreche, weil meine Eltern nicht von dort kommen. Das ist einfach der Klang der Heimat. Also für mich ist Heimat nicht so etwas wie das im Nationalsozialismus mit Blut und Boden. Es ist einfach eine Landschaft, eine Sprache, die Leute, die offen sagen, was sie denken. Da fühle ich mich zu Hause, aber zum Beispiel, wenn ich in der Türkei bin und mich nähere mich dem Dorf dort, ich sage immer mein Dorf, dann habe ich da auch ein Heimatgefühl. Also daher sehe ich mich irgendwie als Weltbürger, der aber im Salzkammergut sozusagen seine Wurzeln hat.
Sie hörten Judith Brandner im Gespräch mit der Sozialanthropologin und Afghanistan-Expertin Gabriele Rasuli-Palecek. Mitarbeit Sandra Knopp. Lektüre Nahid Shahar Limi, Wir sind noch da, Mutige Frauen aus Afghanistan mit einem Vorwort von Margaret Atwood, erschienen 2021 im Elisabeth Sandmann Verlag. Weitere Lesetipps und Studien von Gabriele Rasuli-Palecek finden Sie im Internet unter oe1.orf.at. Dort können Sie die Sendung auch 7 Tage lang nachhören. Nächste Woche hören Sie Renata Schmidt-Kunz im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin und Skandinavistin Sophie Wennerscheid. Im Gespräch jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Programm Österreich 1.